meine Frau und wir haben zwei Kinder. Ben, der ist 4 Jahre alt und Josia, der ist 1 Jahr. Wir waren nach dem Gottesdienst auf dem Weg nach Hause, saßen im Auto, die beiden Kinder hinten drin, wir vorne und wir hatten noch einen Luftballon im Auto rumfliegen. Nur Eltern wissen jetzt schon, das könnte zu Problemen führen. Unser kleiner Einjähriger, er liebt das über alles, ne? Also Bälle, egal in welcher Form, ne? Er will das unbedingt haben. Er kam aber natürlich nicht dran, er ist ja angeschnallt und er will diesen Luftballon haben und Ben, der Größere, der hält ihn so in der Hand. Ne? Und wir fahren also und ich sag euch, oh, Riesenproblem. Ne? Es wurde richtig laut, der Kleine ist am Schreien, am Weinen und ich wollte diesen Luftballon, also kann ja noch nicht reden, ne? Aber er möchte diesen Luftballon haben und wir von vorne natürlich irgendwie so, du Ben, merkst du, dass er den Luftballon haben möchte? Kannst du ihm den nicht geben? Ne, ist ja nur ein Luftballon, der da rumfliegt. Und ne, also wirklich, ihr könnt euch das vorstellen, es war so laut Geschreie, ne, der Kleine schon hochroten Kopf, ne, er weint, heult richtig doll, er möchte diesen Luftballon haben, als würde sein Leben jetzt davon abhängen. Und wir sitzen vorne auch am Reden, auf Ben einreden und er sitzt da in seinem Sitz, hält den Luftballon. Formuliert seine Antwort kurz und präzise, nein. Nein, ich hatte den zuerst, sagt er. Und wir reden weiter auf ihn ein, richtig laut. Also ihr könnt euch vorstellen, eine richtig schöne Fahrt nach Hause war das nach dem Gottesdienst. Und es ist nichts passiert. Er wollte diesen Luftballon nicht abgeben. Er hat ihn da gehalten, egal, ne? Sein Bruder, Tränen verschmiert, aufgequollenes Gesicht, war ihm alles egal. Ich hatte den doch zuerst, alles gut. Bis wir dann zu Hause waren, ist nichts passiert. Und das ist doch irgendwie krass, oder? Dass bei kleinen Kindern auch schon in so jungem Alter, dass sie Dinge für sich haben wollen. Ne? Also, dass sie das einfach behalten, völlig egal, was da draußen rum passiert. Also irgendwie neigen wir Menschen schon zu Egoismus. Auch wenn es nur um ein Spielzeug geht oder um einen Luftballon. Um den jetzt zu halten. So meins, 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 meins. Egoismus ist schon bei den Kleinen da. Aber zum Glück ist es ja so, je älter wir werden, desto weniger egoistisch ist man, oder? Nee? Ihr hier nicht in der Gemeinde, ja? Okay. Also nein, Spaß. Es ist natürlich leider nicht so. Leider gar nicht. Das bleibt. Egoismus bleibt. Das Einzige, was sich verändert, sind die Dinge, die wir haben wollen. Ne, dann ist es nicht mehr der Luftballon, dann sind es nicht mehr die Spielsachen, dann sind es unterschiedlichste Sachen. Ne? Auf dem besten Platz sitzen oder das meiste Essen haben, die meiste Zeit an der Spielkonsole haben. Wenn wir volljährig sind, dann vielleicht nochmal andere Dinge. Aber es bleibt da, ne? Wenn wir dann Geld verdienen, ja, dann wollen wir noch mehr davon haben. Wir wollen Dinge für uns selber kaufen, uns selbst verwirklichen, unsere eigenen Träume umsetzen. Wir wollen für uns selber leben. Egoismus ist da und es bleibt. Und Egoismus ist immer da vorhanden, wo du das eigene Wohl und die eigenen Interessen über die von anderen stellst. Oft ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse oder die Wünsche von anderen. Und Egoismus ist in der Bibel einer der größten Feinde, also der große Gegenspieler, der alles kaputt macht. Egoismus spricht gegen sämtliche christliche Grundwerte und Prinzipien, die es so gibt. Die Bibel nennt das an vielen Stellen Selbstsucht oder Habgier oder Gier. Also Menschen wollen für sich selber mehr haben wollen, immer mehr. Und ihr könnt euch denken, wie die Bibel sich zu diesen Themen positioniert, gerade weil das nicht irgendein Randthema ist, was mal in 2 Versen so vorkommt, sondern es ist sehr zentral. Wir schauen uns mal ein paar Bibelverse dazu an. Galater 5,13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Also die Bibel sortiert das direkt ein und spricht von einer selbstsüchtigen Natur des Menschen. Also eine Folge des Sündenfalls. Und das heißt, wir alle ausnahmslos sind egoistisch. Der eine mehr, der andere weniger. Und diese Stelle stellt es aber direkt klar, was wir tun sollen. Nicht unsere eigenen Wünsche erfüllen, sondern dem anderen in Liebe dienen. Eine weitere Stelle dazu ist Galater 6,8. Da steht, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Okay, also für Christen gilt, das so zu leben, was Gottes Geist, Gottes Wort möchte. Und das steht im direkten Gegensatz zu Egoismus. Wir sollen uns nicht auf uns selber fokussieren, sondern auf Gott. Und Egoismus führt zum Verderben, steht hier, nicht nur bei Gott, sondern ich glaube auch im sozialen Miteinander, in vielen anderen Bereichen des Lebens. Vielleicht erkennst du wen, der sehr egoistisch ist oder nur auf sich selber guckt. Und diese Menschen, so im Miteinander, ist manchmal echt schwierig. Leicht, ne? Also auch sozial führt Egoismus, kann es zum Verderben führen. Und die Zusage Gottes ist, wenn du dich an ihn hältst, dann wirst du das ewige Leben ernten. Also du wirst bei Gott sein und er wird dir alles geben, was du brauchst. Eine Stelle gucken wir uns noch an, die wurde gerade schon vorgelesen, aus 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Ich lese es uns nochmal vor. Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch und unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf das Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Diese Verse haben mich echt geschockt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, oh Mensch, steht das da wirklich so? Weil Paulus schreibt in diesem Brief an Timotheus, seinen Freund, und er beschreibt so, wie schlimm die Welt und wie alles den Bach runtergeht, wie schlimm die Menschen sind. Die Menschen, ne, die sind selbstsüchtig, die sind geldgierig und so weiter und so weiter. Und dann kommt Vers 5. Und dann steht da plötzlich, die schlimmen Leute geben aber vor, Christen zu sein. Und was wir an der Stelle merken, ist, hier geht es ganz deutlich um Leute in der Gemeinde. Hier geht es um Leute in der Gemeinde. Er redet nicht von irgendwelchen Nichtchristen irgendwo draußen, von Leuten, wo du vielleicht sagst, ne, naja, noch nie was von Gott gehört, wo soll das wissen? Ja, weiß ich nicht. Aber hier geht es um Christen. Hier geht es um Menschen, wo du vielleicht sagst von außen so, oh Mensch, ey, guter Christ, ne, richtig toll, aber unter der Fassade sieht das ganz anders aus. Das ist genau das, wovor Jesus schon in der Bergpredigt gewarnt hat, wenn er sagt, hütet euch vor falschen Propheten. Sie kommen in Schafskleidern, aber was sind sie eigentlich, reisende Wölfe? Aber an ihren Früchten können sie erkannt werden. Bei diesen Leuten fehlt es an der Frucht des Geistes. Was bedeutet, dass Jesu Wesen in ihrem Leben nicht zur Ausgestaltung kommt? Sie sind eigentlich gar nicht mit Jesus unterwegs. Und Paulus warnt in Timotheus davor und sagt, von solchen Menschen halte dich fern. Warum? Zum einen um seiner selbst willen, um Timotheus willen, dass er sich nicht selbst von diesem falschen Geist beeinflussen lässt und infiziert wird davon. Zum anderen aber um der Gemeinde willen, zum Schutz der Gemeinde, damit die Gemeindeglieder nicht verwirrt werden und denken, ach hier, das ist ja so ein toller Christ, der ist zwar egoistisch und der ist auch geldgierig, aber scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Und ich weiß nicht, wie dein Bild von Gemeinde ist. Ich benutze öfters so das Bild eines Krankenhauses, ein Krankenhaus für Sünder. Das ist die Gemeinde. Und als so ein Krankenhaus für Sünder muss Gemeinde doch ein Ort sein für jedermann, oder? Also gerade doch für die Sündigen. Wie kann es sein, dass hier jetzt steht, halte dich von diesen Menschen fern? Es ist doch ein Widerspruch, oder? Weil gerade diese Leute, die da so falsch unterwegs sind, die brauchen doch Jesus. Die brauchen doch Gemeinde. Oder? Und was wir übersehen, und ich bleibe mal an diesem Bild des Krankenhauses, wenn Menschen in einem Krankenhaus sich so verhalten, dass sie andere Kranke noch kranker machen und dabei selber gar nicht gesund werden wollen, dann ist Gemeinde, dann ist das Krankenhaus nicht der richtige Ort dafür. Sie verschließen sich also der Veränderung, die Jesus eigentlich bewirken will. Und dann geht es um den Schutz der Gemeinde und den Schutz des Krankenhauses und das Allgemeinwohl. Und dann ist das nicht der richtige Ort. Jetzt haben wir einen riesigen Bogen gemacht, haben über Egoismus gesprochen, darüber, dass wir alle und damit zu tun haben. Wir haben gesprochen, dass Gott ein absoluter Gegner ist von Selbstsucht, von Geldgier, von Egoismus. Und ich fand es wichtig, euch einmal so dieses Bild vor Augen zu malen, damit wir den Vorwurf, die Kirche will doch nur unser Geld, besser einsortieren können. Denn obwohl Geldgier klar abzulehnen ist, warnt Paulus ja schon seinen Freund Timotheus davor, dass genau das vorkommen wird. In der Gemeinde. In der Welt auch. Aber auch in der Gemeinde. Und das nicht nur zur damaligen Zeit, sondern wir erleben das auch in der heutigen Zeit. So in den letzten 10 Jahren zum Beispiel. Ich erinnere mich noch, ich habe vor 7 Jahren in Rostock als Pastor angefangen. Und genau vor 10 Jahren gab es so einen größeren Skandal. Groß in den Medien. Ging um den Bischof in Limburg. Und der hat seinen Bischofssitz neu bauen lassen. Vielleicht hat der eine oder andere das noch so ein bisschen im Kopf. Ja, geplante Kosten waren 5 Millionen Euro. Und es ist am Ende so ein bisschen teurer geworden. 31 Millionen hat das Ganze dann gekostet, wobei er die Gelder selber genehmigt hat für sich. Ne? Also er hat nur das Feinste einbauen lassen und dafür wurden Spendengelder eingesetzt, damit der Bischof sich seine eigene Luxusvilla bauen lassen konnte und bewohnen konnte. Das war ein krasser Imageschaden für die Kirche, Kirchensteuer einsammeln und dann für sich selber nutzen. Das ist Egoismus. Das ist absolut abzulehnen. Doch dieser Skandal, der da so hochgekocht ist, hat kein neues Thema eröffnet, sondern eigentlich nur einen alten Vorwurf nochmal aktuell gemacht. Also woher kommt das Ganze? Dazu müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen, ungefähr 11. Jahrhundert. Und es geht um den sogenannten Ablasshandel. Also was war das? Die römisch-katholische Kirche entwickelte so zu dieser Zeit die Lehre vom Fegefeuer. Das Fegefeuer, das war so ein Zwischenschritt zwischen dem Tod eines Menschen und dem Eintritt in den Himmel. Und das Fegefeuer war so eine Zwischenzeit, wo der Mensch noch gereinigt und geläutert werden musste, damit er dann in den Himmel eingehen konnte. Und man stellte sich das so vor, dass man im Feuer für seine begangenen Sünden leiden musste. Und zwar unterschiedlich lange. Jeder halt für seine noch nicht vergebenen Sünden. Und die Kirche fing an, Ablassbriefe zu verkaufen und damit konntest du dich für begangene Sünden freikaufen und die Zeit im Fegefeuer entsprechend verkürzen. Oder wenn du ganz viel Geld hattest, dann auch gar nicht mehr. Und aus Marketing-Sicht absolut genial. Ne? Also du machst den Menschen erst Angst vorm Fegefeuer und dann verkaufst du die Lösung. Ne? Herrlich. Aber menschlich, ethisch und theologisch absolut daneben. Absolut falsch, widerwärtig. Du hast also die Vergebung, die Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat und als Geschenk für alle Menschen anbietet, hast du für viel Geld verkauft. Und je mehr du bezahlt hast, desto mehr wurde dir Vergebung zugesprochen, bis zum vollständigen Erlass deiner Sündenstrafe. Das Problem war, dass sich der Ablasshandel noch in seiner Form gesteigert hat. Denn die Renovierung des Petersdoms im Vatikan stand an. Die Kirche wollte Geld sammeln und hat gemerkt, okay, mit dem Ablasshandel können wir unglaublich hohe Summen zusammentragen. Und plötzlich konntest du für bereits verstorbene Menschen noch Ablässe kaufen, um die Zeit für den anderen im Fegefeuer zu verringern. Anfang des 16. Jahrhunderts war dann der Gipfel erreicht. Ablasshändler zogen durch die Stadt, ne, so wie Marktschreier, können wir uns das vorstellen, haben ihre Ablassbriefe verkauft, beworben. Durch den Buchdruck ist das möglich geworden, dass das in großer Stückzahl dann gedruckt worden ist. Und einer dieser Ablassprediger, der war Mönch Johann Tetzel. Er bot sogar Ablassbriefe für zukünftige Sünden an, die du noch gar nicht begangen hast. Und ihm wird ein berühmter Satz zugeschrieben. Ich wette, ihr habt den schon mal irgendwo gehört. Er hat gesagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Schon mal gehört vielleicht. Und genau diese damalige Praxis veranlasste dann Martin Luther, sich dagegen auszusprechen. Er hat seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt und in seinen Thesen verurteilt Luther genau diese Praxis. Er sagt, er wirft der Kirche vor, dass sie Angst vor dem Fegefeuer verbreitet und Ablassbriefe verkauft, die eigentlich wirkungslos sind. Auf Deutsch, das ist Betrug. Er kritisiert, dass Menschen ihre Sünden nicht mehr bereuen, sondern sich einfach freikaufen. Es passiert keine echte Buße mehr, keine echte Umkehr mehr. Er kritisiert den Ablasshandel sehr hart, damit auch die Kirche und den Papst, was dann zur Spaltung führt von der römisch-katholischen und dann der neu entstandenen evangelisch-lutherischen Kirche, zu der wir uns als freie evangelische Gemeinden ja auch zuordnen können. Das heißt, wir glauben weder an das Fegefeuer noch an die Wirkung von Ablassbriefen. Letzteres wurde dann auch recht schnell von der römisch-katholischen Kirche verboten. Also der Ablasshandel ist ein sehr dunkles Kapitel in der Kirchengeschichte und wir sind Martin Luther sehr dankbar, dass er das beendet hat. Aber trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Kirchen oder Kirchenvertreter geldgierig werden, dass verschwenderisch mit Spenden umgegangen wird und dass es zu Skandalen kommt. Eben weil die Bibel beschreibt, dass wir Menschen eine selbstsüchtige Natur haben. Doch das ist nichts, womit wir jetzt alles entschuldigen können und sagen können, naja, ne, so sind wir halt. Wir sind nun mal selbstsüchtig, passiert. Sondern Gott möchte dich freimachen davon. Er möchte dich persönlich verändern, weil mit jedem von uns fängt es an. Er möchte dich freimachen von Egoismus. Er möchte dir seine Sicht schenken. Eine Sicht, die nicht auf sich selbst guckt, sondern auf den anderen. Er möchte dich befreien von Ängsten, dass du zu wenig hast. Er möchte dich befreien von Ängsten, dass du vielleicht hinten runterfällst, dass du zu wenig bekommst, weil du zu viel weggibst. Und Gott hat es uns vorgemacht. Er hat seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, und er hat sein Liebstes gegeben, seinen geliebten einzigen Sohn. Er hat ihn sterben lassen für uns. Und damit hat er nicht auf sich selbst geguckt, sondern er hatte dein Wohl im Blick. Er hat auf dich geschaut. Und wenn du Christ bist, dann bitte Gott um Veränderung an diesem Punkt deines Egoismus. Wie das auch immer bei dir aussieht. Bitte ihn um Veränderung. Weil wenn das passiert, dann ist da Platz für Großzügigkeit. Also das Wohl des anderen im Blick zu haben und nicht sich selbst zu bereichern. Du wirst freigesetzt, um großzügig zu geben. Nicht aus Zwang, weil Gott das vorschreibt, sondern aus Liebe zum Nächsten, weil du den Blick hast für deinen Nächsten, für dein Umfeld. Also der Vorwurf der Bereicherung an die Kirche, die ist zum einen wahr, zum anderen aber nicht das, was Gott möchte. Also hier wurden große Fehler begangen. Und das war nicht richtig. Und ich wünsche mir für euch als Gemeinde, aber auch für uns in Rostock, dass wir diesem Vorwurf begegnen können, nicht nur mit Erklärungen, so ist das alles entstanden, sondern dass wir ein lebendiges Vorbild abgeben. An uns selber soll erkennbar sein, dass dieser Vorwurf nicht passt. Ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir Vorbilder darin werden, dass wir nicht egoistisch auf unsere Finanzen schauen, auf das Geld, was wir zur Verfügung haben, sondern dass wir es nutzen und großzügig sind für andere. Ich wünsche mir, dass wir nicht geizig unterwegs sind, sondern freigebig. Wir können zu diesem Thema eine Gegendarstellung sein, auch du. Aber wenn wir das wirklich wollen, dann schmerzt das manchmal auch ein bisschen. Vor ein paar Wochen war meine Freundin meine Frau mit einer Freundin von ihr. Die beiden waren in der Tuschbar. Das ist so ein Café in Rostock, da kann man Porzellan bemalen und dabei was trinken und alles. Und sie war da und hat ihre Freundin spontan eingeladen dazu. Ne? Also unser Geld eingesetzt für jemand anderen, um demjenigen eine Freude zu machen. Absolut biblisch, wunderbar. Aber was soll ich sagen? Als ich aufs Konto geguckt habe und so 60 Euro Abbuchung gesehen habe, muss ich gestehen, es hat mir ein bisschen Schmerzen bereitet. Ne? Und manchmal ist das so, wenn es um Großzügigkeit geht, dann gehört das dazu. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht bei ganz anderen Geldbeträgen. Ne? Vielleicht schmerzt bei dir erst bei 1000 Euro, ne? Oder auch bei 5 schon. Ne? Und wichtig ist, nur weil es so ein bisschen schmerzt, heißt das nicht, dass es falsch ist. Dann heißt es nicht, dass du das nicht tun sollst. Und manchmal schmerzt es so, und da kennt ihr vielleicht auch, ist so ein Kampf in einem drin. Ne? Vielleicht auch, wenn es um Spenden geht, wenn es um Hilfsbereitschaft geht, wenn es um Einsatz von Zeit geht, Hilfe für andere. Oh, da ist vielleicht so ein Kampf, ne? Soll ich das machen? Wie viel soll ich denn überhaupt spenden? Ne? Ist das genug oder doch mehr? Ah, ne? Oder gar nicht lieber? So, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Warum schmerzt uns das so und ist es manchmal echt schwierig? Weil unsere Natur egoistisch ist. Und wenn wir über alle Maßen geben, dann ist da manchmal dieser Kampf in uns drin. Das geht hin und her, das kann auch schmerzen. Und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen da dem Schmerz zu begegnen. Weiter zu lernen. Immer mehr so werden wie Gott, der alles für uns gegeben hat. Das ist das Ziel. Und ich darf da auch noch lernen und muss da noch Meter machen und darf Gott da um Vergebung beten, wenn ich wieder es mal nicht hinkriege, und darf ihn aber auch immer wieder um Veränderung bitten, dass er mich verändert an dem Punkt des Egoismus. Wir sind alle Lernende als Jünger Jesu unterwegs. Und letztlich zeigen wir durch unsere Großzügigkeit, dass wir Vertrauen in Gott haben. Und wir zeigen beim Geben, dass Gott unser Versorger ist. Und wir vertrauen ihm, dass er ebenfalls großzügig ist mit uns und uns alles gibt, was wir brauchen. Und dabei ist eine Sache wichtig, und damit möchte ich schließen. Was wünscht sich Gott primär von uns? Er möchte nicht dein Geld. Er möchte dein Herz haben. Er möchte deine Liebe. Er möchte deine Hingabe haben. Er möchte deine Anbetung haben, deinen Lobpreis. Er möchte deine Liebe haben. Darum geht es ihm. Er möchte in einer liebevollen Beziehung zu dir leben. Dazu schauen wir uns noch zwei wichtige Bibelstellen an. Matthäus 6, 19 bis 21. Da steht: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Der erste Teil von diesem Bibelvers ist relativ klar. Keine Reichtümer hier auf der Erde ansammeln. Nun können die meisten von uns abhaken, jawohl, check. Ne, das ist machbar. Aber stattdessen Reichtümer im Himmel sammeln. Was ist das nun wieder? Die Juden damals verstanden unter einem Schatz im Himmel ein gutes Werk, das eine Belohnung nach sich zog. Jesus zählt jedoch nicht die einzelnen Verdienste zusammen, sondern versteht die Schätze im Himmel als ein Anteil am Reich Gottes. Man könnte den Sinn dieser Worte auch so ausdrücken: Sorge dafür, dass du im Reich Gottes mit dabei bist. Denn was der Reichtum hier auf der Erde nicht bringt, das bringt die Nachfolge Jesu. Ewige Herrlichkeit bei Gott, wo alles da ist, wovon du jemals geträumt hast. Er wird alle deine Bedürfnisse stillen. Also streb danach, im Reich Gottes dabei zu sein. Das heißt schon jetzt, Reich Gottes mitbauen, aktiv dabei sein, leben, mit Gott leben, das Reich Gottes vergrößern, zu erzählen, eine Brücke zu sein für Jesus, für andere, die ihn noch nicht kennen. Das ist wahrer Reichtum und das soll unser Herz sein. Nicht unser Geld, sondern soll bei Gott sein. Das ist Gottes Wunsch. Ein zweiter Vers zum Abschluss, einer meiner Lieblingsverse, Matthäus 6, 33 bis 33. Macht euch also keine Sorgen, Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, was ihr alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wunderbare Verse, und das drückt so schön aus, dass wir Gott komplett vertrauen sollen, wenn es um Geld geht. Das dürfen wir als Gemeinde lernen, das dürft ihr privat lernen. Und dieser Vers ist so schön, weil es heißt, Leute, macht euch keine Sorgen. Gott weiß doch, was ihr braucht. Ja, macht euch keine Sorgen. Gott kennt euch doch. Er weiß doch, was ihr braucht. Und auch als Gemeinde, er weiß doch, was ihr hier in Schwerin braucht. Gott kennt euch doch. Und wir sollen uns nicht damit beschäftigen, wo soll das Geld herkommen, sondern es soll uns um Gottes Reich gehen. Und er wird dann für den Rest sorgen. Und ich glaube, wenn wir das mehr und mehr verstehen und mehr Gott da vertrauen können, dann ist Geldgier, Habsucht, dann sind Ängste zu kurz zu kommen, die sind besiegt. Die werden aus der Welt geschafft. Das ist der Weg daraus, mit dem Blick auf Gott. Und dafür möchte ich zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns siehst und im Blick hast und dass du uns durch und durch kennst. Du siehst, dass wir ganz viel mit Egoismus zu tun haben und immer auf uns selbst gucken. Und ich wünsche mir, dass du uns da veränderst, an dem Punkt, jeden Einzelnen hier, da, wo es bei ihm gerade zwickt, was für ihn schwierig ist, was für ihn herausfordernd ist. Da bitte ich dich, dass du hier Veränderung schaffst bei mir, bei jedem Einzelnen, dass wir großzügig sein können, dass wir den Blick auf andere haben und ein bisschen von uns selber den Blick abwenden. Den Blick auf dich richten, den Blick auf dein Reich. Und hilf uns da, das festzumachen, zu behalten und für dich zu leben, für unseren Nächsten in Liebe zu leben, dem zu begegnen. Und schenk uns ein großzügiges Herz, dass wir diesem Vorwurf begegnen können als ein lebendiges Vorbild, dass es uns nicht nur ums Geld geht, sondern dass hier deutlich wird, dass es um dich geht. Amen.